Hi Marco.
Hi Laura.
Wir haben heute einen ganz besonderen Tag vor uns, weil wir haben hier auch eine ganz besondere Person sitzen.
Hallo.
Nämlich die Marie. Marie, freut mich, dass du da bist.
Ja, freut mich, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
Erzähl mal so ein bisschen, wer du bist, was du so machst und warum du heute Gast bei uns in der Folge bist.
Sehr gern. Also ich bin die Marie. Ich habe Politikwissenschaft und vergleichende Kulturwissenschaft studiert im Bachelor und studiere gerade im Master Public History. Und nebenbei bin ich noch tätig in einer KZ-Gedenkstätte und mache Rundgänge, vor allem mit Schulklassen. Genau, ja.
Vom anderen Ufer.
Das ist vielleicht schon der Hinweis, warum die Premiere mit unserem ersten Gast heute stattfindet, weil wir natürlich unsere Geschichtstrilogie fortführen wollen mit der, ich würde sagen, schlimmsten Zeit Deutschlands, der NS-Zeit, also von 33 bis 45. Und ja, wir haben uns überlegt, wie wir es machen können, und da wir so coole Leute kennen, haben wir uns dann gedacht, wir laden die Marie heute ein.
Oder wir laden uns zu Marie ein. Aber Marie wird uns heute nämlich ein bisschen was über die Verfolgung von den Homosexuellen erzählen in der NS-Zeit. Und ich würde eigentlich direkt mal mit der Frage starten, warum haben die Nazis denn die Homosexuellen verfolgt?
Oh, gute Frage. Okay. ich glaube zuerst, dass ich gern kurz sagen würde, dass wir, wenn wir über die Verfolgung im Nationalsozialismus sprechen, uns nicht nur mit homosexuellen Verfolgungen beschäftigen können, sondern auch mit ganz vielen weiteren queeren Personen. Vielleicht kommen wir da ja später noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall ist es so, vielleicht fange ich so ein bisschen von vorne an. Mhm. Die Nationalsozialisten verfolgen eine ganz bestimmte Ideologie, in der sie eine Volksgemeinschaft aufbauen und bilden wollen, zu der nur Personen gehören, die in ihren Augen eine deutsche bzw. arische Herkunft haben. Es gibt noch weitere Gruppen, die von den Nationalsozialisten als Rassen gesehen werden, zum Beispiel Jüdinnen und Juden oder Sinti und Roma, die von vornherein nicht Teil dieser Volksgemeinschaft sein können und eben verfolgt und systematisch ermordet werden. Und dann haben wir Personen, die eben theoretisch aufgrund ihrer Herkunft zu der Volksgemeinschaft dazugehören, die aber jetzt zum Beispiel aufgrund von ihrem Lebensstil oder ihrem Verhalten ausgeschlossen werden. Also zum Beispiel Leute, die eine andere politische Haltung haben, Leute, die vielleicht keine Wohnung haben, und dann eben auch queere Menschen, die nicht mit dieser Vorstellung der Nationalsozialisten von Geschlecht und Sexualität übereinstimmen, die da nicht dazu passen. Und das sind eben zum Beispiel auch Homosexuelle. Genau, und wenn man jetzt speziell über die Homosexuellen spricht, dann ist es so, dass die in den Augen der Nationalsozialisten eine Gefahr darstellen für die Volksgemeinschaft, mhm, weil sie nicht dazu beitragen, für Nachwuchs zu sorgen. Mhm. Das ist so eigentlich so mit der Hauptgrund, warum Homosexualität auch im Nationalsozialismus kriminalisiert wird. Weil man der Auffassung ist, dass sie ihren Trieb dem Wohl der Gemeinschaft,
Überstellen.
Oder? Ja, genau. Überstellen. Mhm. So, ja.
Okay, weil ich habe mich da, also die Frage hat mich wirklich beschäftigt, weil das queere Leben zuvor in der Zeit ja eigentlich zu blühen angefangen hat. Also es gab Szenelokale, es gab Cafés, es gab Vereine und aus dem Nichts, so gesehen, wurde das ja alles zerstört. Mit der Machtübernahme und das muss für die Personen ziemlich krass gewesen sein, weil sie ja sich freigekämpft haben, auch mit dem Hinblick auf den Paragraphen 175, der ja immer noch bestand. Ja, total krass.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass vor 1933 ist die Situation sehr angespannt.
Mhm.
Und ich glaube, gerade diese Zeit der Weimarer Republik aus queerer Perspektive ist eine Zeit, in der Freiheit und Verfolgung bzw. Diskriminierung auch trotzdem sehr eng beieinander liegen.
Mhm.
Also es ist so, dass in der Weimarer Republik Leute, die bei der Polizei arbeiten, Untersuchungen durchführen in queeren Clubs und Bars und da natürlich auch inkognito Namen aufschreiben von potenziellen Homosexuellen. Also die leisten da schon auch, sage ich mal, eine Vorarbeit, die erstellen diese sogenannten Rosa Listen, wo Namen aufgeführt werden, die dann natürlich im Nationalsozialismus weiterverwendet werden für die Verfolgung. Also ja, ob das jetzt von heute auf morgen geschieht, ich glaube schon, dass es für viele überraschend war, diese einsetzende Radikalisierung der Verfolgung. Ja, aber gerade diese Angst vor Diskriminierung ist da auf jeden Fall da,
ja.
So ganz präsent, würde ich sagen.
Ich glaube, bevor man über die Verfolgung von generell Homos, also bevor diese Radikalisierung ganz extrem wurde und die systematische Verfolgung von generell Homosexuellen begonnen hat, war ja eine ganz wichtige Person eigentlich, sogar auch an Hitlers Seite, über die wir vielleicht generell mal ganz am Anfang, finde ich, sprechen sollten, weil auch in Hitlers Reihen war ja eine homosexuelle Person, wie man dann irgendwann mal herausgefunden hat.
Mhm.
Ernst Röhm, möchtest du uns zu dem ein bisschen was erzählen, wie er überhaupt so weit kam, dass er an Hitlers Seite war und warum es für ihn dann letztendlich ja den Tod bedeutet hat, dass er homosexuell war?
Mhm. Also zu seinem Werdegang kann ich tatsächlich jetzt detailliert nicht so viel sagen.
Ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig.
Er wird auf jeden Fall Chef, kann man das sagen, Chef der SA, der Sturmabteilung, eine Organisation im Nationalsozialismus. Und Ernst Röhm ist homosexuell und er geht auch in Berlin in queere Einrichtungen. Also es ist kein Geheimnis. Ich würde sagen, es ist vielleicht ein offenes Geheimnis, dass Ernst Röhm homosexuell ist. Aber das wird in gewisser Weise geduldet.
Mhm.
Er fühlt sich sehr sicher, weil er eben mit Hitler befreundet ist. Dann haben wir aber eben noch Heinrich Himmler. Genau, wir haben noch Heinrich Himmler, der Chef der SS, der Schutzstaffel, die eben beide so ein bisschen um die Macht im Nationalsozialismus konkurrieren. Und Heinrich Himmler sieht Ernst Röhm und die SA als eine potenzielle Gefahr für seine Machtposition. Und es kommt eben zwischen Ernst Röhm und Hitler zum Zerwürfnis. Und Hitler und Himmler planen dann die Ermordung Ernst Röhms und auch seiner engsten Mitglieder in der SA, von denen auch zum Beispiel einer homosexuell war, von dem ich das gerade im Kopf habe.
Mhm.
Genau. Und ab diesem Zeitpunkt, auch nach dieser Ermordung Ernst Röhms, wird Homosexualität auch sehr, sehr offen als Gefahr propagiert im Nationalsozialismus. Als Gefahr für die Jugend vor allen Dingen. Und ja, ich finde es ganz interessant, weil, das habe ich vor kurzem gelesen, dass im Nationalsozialismus gibt es ja so eine sehr extreme Form von Männlichkeitskult. Mhm. Und dass das natürlich eine Gefahr ist, die Himmler zum Beispiel in der SA sieht, weil das sind Männer, die zusammen auf die Straße gehen, die andere verprügeln und die danach, die verbringen den ganzen Tag zusammen. Und da ist so eine extreme Form von Männlichkeit, dass er Angst hat, dass sich daraus eben so eine erotische Komponente entsteht, die zur Homosexualität führt, wie es eben bei Ernst Röhm vielleicht ja auch der Fall ist. Dass, also er ist homosexuell und ja, das finde ich eigentlich ganz interessant. Und dass man das dann eben als Gefahr sieht, ja, gerade weil homosexuelle Männer natürlich auch im Nationalsozialismus, die gelten nicht als die Form von Männlichkeit, die man sich wünscht. Die gelten als schwach.
Ja.
So, vielleicht auch als weiblich. Mhm. Ja.
Und das verkörpert ja Ernst Röhm eigentlich gar nicht. Er ist Chef von der SA und würde man eigentlich meinen, dass der überhaupt nicht verweichlicht oder irgendwas ist in der Form. Aber ich habe auch gelesen, dass die Ermordung von ihm 34 passiert ist. Also er hat nach der Machtübernahme eigentlich nicht lange gelebt, könnte man sagen. Und wir haben ja das letzte Mal in unserer Tipp der Folge das Eldorado genannt. Das haben wir dann ja auch nochmal angeschaut zusammen. Mhm. Und da hat man dann auch gesehen, dass sie ihm überlassen haben, ob er sich selber umbringt oder nicht. Haben ihm die Waffe hingelegt und haben gesagt, okay, töte dich selbst. Das hat er nicht gemacht und wurde dann im Endeffekt ermordet. Und was ich dazu sagen wollte eigentlich, es gab ja einen Forscher, der zu oder generell ein Sexualwissenschaftler, der dazu sehr, sehr viel gemacht hat. Also eigentlich hätte man, wenn man sich mit ihm darüber unterhalten hätte, mehr über Homosexualität vielleicht rausfinden können, wie auch immer, aber das wollten die anscheinend ja nicht mal, sondern die haben das Institut ja auch angegriffen.
Ja, aber warum? Also ich glaube, das erklärt sich auch wiederum von selber, weil auch über das Institut und die Person Hirschfeld haben wir ja auch in der letzten Folge schon gesprochen, worüber wir aber nicht gesprochen haben, weil das halt für die Folge relativ wichtig ist. Er ist ja Jude.
Ja.
Und deswegen könnte ich mir jetzt vorstellen, das war ja schon viel früher die Radikalisierung gegenüber Juden, bevor es überhaupt an die Homosexuellen ging. Der Hauptgrund wahrscheinlich dafür, warum man sich nicht mit Hirschfeld an den Tisch gesetzt hat und gesagt hat, hey, wie ist denn das überhaupt?
Ja, ich glaube, dass da auch so krass, also krass unterschiedliche Weltbilder aufeinander prallen, die existieren. Hirschfeld als der moderne Wissenschaftler, der einen jüdischen Hintergrund hat, der sich eben gegen Paragraph 175 einsetzt, der ja, Transpersonen untersucht, ihnen auch Operationen ermöglicht und auf der anderen Seite eben die Nationalsozialisten, diese völkische Gemeinschaft bewerben, in der eben die Frau die Mutter ist und die Ehefrau, die zu Hause ist und der Mann eben der Starke, der für das Vaterland kämpft und sich aufopfert. Und ich glaube auch nicht, dass man da tatsächlich überhaupt bereit gewesen wäre. Ich glaube, die Fronten sind teilweise auch schon viel zu verhärtet, sage ich mal. Und was du eben auch gerade schon gesagt hast, die größten Feinde der Nationalsozialisten, so wie sie es auch propagieren, sind Jüdinnen und Juden. Dann haben wir Sinti und Roma, die als in Anführungszeichen Zigeuner verfolgt werden. Und diese Homosexuellen oder der Kampf gegen Homosexualität, der setzt erst ein bisschen später ein. Eben gerade durch die Situation mit Ernst Röhm. Mhm. Man begründet auch natürlich seine Ermordung mit diesen homosexuellen Neigungen und die Angst davor, dass er gegen Hitler putschen könnte. Mhm. So ganz vereinfacht formuliert. Ja. Ich will da gar nicht zu viel ins Detail gehen. Ja. Aber ja, ist auf jeden Fall spannend, sich mit Ernst Röhm, sage ich mal, zu beschäftigen. Mhm. Gerade weil es für das Leben anderer Homosexueller zu der Zeit dann schon eine wichtige Rolle spielt, was durch diesen Prozess ausgelöst wird.
Also die Homosexuellen wurden ja nach Paragraph 175 verfolgt, aber es kam ja nicht gleich, also es
es wurden ja erstmal Freiheitsstrafen verlegt. Ja, also die sind ja noch nicht direkt in die KZs gekommen oder in die Arbeitslager. Das ist ja erst später passiert. Mhm. Und was du ja vorhin auch schon meintest, oder da, also da haben wir jetzt nicht im Podcast drüber geredet, sondern vorhin, als die Mikros noch aus waren, dass ja schon Blicke oder so Kleinigkeiten zur Bestrafung führen hätten können. Also es wurden ja auch viele als homosexuell bestraft, die überhaupt nicht homosexuell waren eventuell. Mhm.
Ja.
Und das finde ich auch extrem krass und man konnte sich zu dem Zeitpunkt ja nicht mal dagegen wehren. Du wurdest abgestempelt, zack, und dann hast du deine Strafe gekriegt oder auch nicht.
Vielleicht kurz davor noch zur Info, dieser Paragraph 175, der, ihr habt es ja dann in der letzten Folge angesprochen, existiert ja schon vor der NS-Zeit, wird dann aber im Nationalsozialismus deutlich verschärft. Und es geht dann eben darum, dass eben bloß eine Vermutung ausreicht für eine Verhaftung. Und das ist der eine Punkt, der wichtig ist. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Macht nicht.
Wo waren wir gerade?
Bei dem, dass Blicke teilweise schon ausreichen könnten, dass jemand verurteilt wurde oder...
Ah, ja, ja.
Also dass ja, dass man gar nicht immer nachvollziehen konnte, ob die Person wirklich homosexuell war, sondern die halt abgestempelt wurde und im Endeffekt, es wurden, also man findet unterschiedliche Zahlen, aber es wurden aufgrund von diesem Paragraphen 175 50.000 Männer verurteilt, aufgrund von homosexueller Handlungen. Und ich meine, in diesem Paragraphen steht ja Unzucht oder gegen die Sittlichkeit und solche Sachen. Ja, das ist schon massiv, finde ich. Also, dass sie da dann auf Blicke gehen, meine ich. Also, dass sie da so Kleinigkeiten dann...
Ja, und das führt natürlich auch dazu. Und ich meine, Homosexualität ist ja damals in der breiten Gesellschaft als etwas Schlechtes angesehen. Das führt natürlich auch dazu, dass Menschen denunziert werden von der Bevölkerung. Also... massiv sogar, ja, die beobachten, okay, die Person verhält sich irgendwie komisch.
Ja,
mein Nachbar hat nie Frauen zu Besuch, obwohl er ein Mann ist und trifft sich vielleicht mit jüdischen Männern oder so.
Mhm.
Und das wird dann natürlich schon verdächtig.
Ja.
Ja? Und das führt dann dazu, dass Menschen verurteilt werden unter diesen Paragraphen. Ja, es ist teilweise schwer nachzuvollziehen, wie Menschen, die als Homosexuelle verurteilt und verhaftet wurden, sich selbst identifiziert haben.
Mhm.
Gerade wenn wir uns mit Transpersonen beschäftigen.
Mhm.
Transfrauen werden teilweise unter Paragraph 175 verurteilt, wenn sie Sex mit Männern haben oder sexuelle Handlungen mit Männern, weil sie als biologische Männer gesehen werden von den Nationalsozialistinnen. Und da wird diese Identität, die man hat, gar nicht als solche anerkannt. Ja, das ist eine Fremdbestimmung durch die Täter. Und es ist der Blick der Täter, der dann auch wiedergegeben wird in Akten und Dokumenten, weil es sehr wenige Selbstzeugnisse teilweise gibt über diese Personen.
Sehr, sehr krass. Also
ja. Jetzt sind wir, waren wir gerade beim Thema, warum queere Personen, vor allem natürlich homosexuelle Männer verhaftet wurden. Die kamen dann, wie Laura gerade schon meinte, eben erstmal in Haft. Nach der Haft aber nicht wieder in Freiheit, sondern wurden in sogenannte Schutzhaft in Arbeitslager oder eben in KZ untergebracht. Dort bekamen sie dann, ich glaube sogar nicht mal von Anfang an, aber dann irgendwann einen sogenannten rosa Winkel. Und ja, wie war das Leben in so einem Lager für homosexuelle Männer oder generell für queere Personen?
Mhm. Das ist eine sehr gute Frage auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, die kriegen diesen rosa Winkel, der vielleicht auch vielen als Symbol bekannt ist, ausgeteilt. Also die Häftlinge kommen an und werden in die werden in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe bekommt einen eigenen Winkel, der eine bestimmte Farbe hat. Homosexuelle einen rosa Winkel, politische Häftlinge einen roten, Kriminelle einen grünen, Menschen, die als asozial verfolgt werden, zum Beispiel obdachlose Menschen, bekommen einen schwarzen Winkel. Und das heißt, man teilt die Häftlinge in diese Gruppen ein. Und die SS sorgt durch die Struktur im Lager dafür, dass eine Hierarchie zwischen diesen Gruppen entsteht. Es gibt Gruppen, die stehen einfach viel weiter unten in dieser Hierarchie. Dazu gehören zum Beispiel Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, die auch oftmals diesen schwarzen Winkel bekommen, und Homosexuelle. Weiter oben stehen vor allen Dingen deutschsprachige Häftlinge. Das ist von Lager zu Lager unterschiedlich. Also manchmal sind es politische Häftlinge oder die sogenannten kriminellen Häftlinge, in Anführungszeichen auch wieder, die bestimmte Aufgaben im Lager bekommen und dadurch gewisse Vorteile erhalten, bessere Verpflegung. Und da sehen wir schon, homosexuelle Häftlinge stehen ganz unten in dieser Hierarchie. Und wichtig zu verstehen ist einfach, dass das dieses Zusammenleben im Lager sehr schwer macht. Dass bestimmte Häftlinge bessere Lebensbedingungen haben als andere. Und ich glaube natürlich auch, alle Häftlinge sind der Gewalt, dem Hunger, dieser Zwangsarbeit ausgesetzt. Und homosexuelle Häftlinge werden häufig Opfer von Gewalt durch die SS, von Misshandlungen natürlich auch, körperliche Misshandlungen. Die werden zum Beispiel härtere Arbeit zugeteilt als vielleicht andere Häftlinge.
Auch aus dem Grund, weil sie eben als verweichlicht dargestellt werden, stimmt's? Ja. Oder halt als schwach.
Also vielleicht können wir kurz nochmal drüber reden, warum Homosexuelle vom Gefängnis ins Konzentrationslager überstellt werden. Das hängt, also viele Homosexuelle, die verurteilt werden unter Paragraph 175, die im Gefängnis landen, sind das vielleicht auch schon 2-3 Mal, also das kann auch ein Prozess sein, der vielleicht mehrmals passiert, die gelten als Wiederholungstäter, als Homosexuelle, die vielleicht andere Menschen verführen könnten zur Homosexualität. Aus dem Grund sind sie eine Gefahr für die Gesellschaft und für den Fortbestand der Volksgemeinschaft und werden dann in diese Schutzhaft genommen. Und das Ziel dieser Schutzhaft ist es zum einen natürlich, sie wieder zu heterosexuellen Bürgern zu machen. Vielleicht kann man das gut erklären durch den Begriff, das ist eine sehr brutale Form von
Konversionstherapie.
Das ist eine sehr brutale von brutale Version von Konversionstherapie ist, die zum Tod oftmals führt bei homosexuellen Häftlingen durch die Bedingungen im KZ. Genau, man versucht eben, oder man hat die Idee, die durch die harte Arbeit und die harten Bedingungen im Lager wieder zu heterosexuellen Bürgern machen zu können. Und falls das nicht klappt, dann sie zu sterilisieren oder zu kastrieren. Das ist nochmal so ein eigenes Thema, würde ich sagen. Und aus dem Grund landen eben homosexuelle Männer im Konzentrationslager.
Du hattest vorhin ja auch gesagt, dass die sehr harten Arbeiten ausgesetzt waren, also die Bedingungen für Homosexuelle eben sehr, sehr hart waren, also für alle natürlich, genau da hast du vorhin, dann haben wir ja aufgehört.
Kurzen Exkurs gemacht.
Genau, kurz abgeschweift. Also es gab eigentlich für Homosexuelle keinen richtigen Ausweg, weil die Sterblichkeit auch sehr, sehr hoch war für Homosexuelle. Also du hattest vorhin mal zu uns gesagt, auch als die Mikros aus waren, dass die oft nicht mal ein Jahr überlebt haben oder bis zu einem Jahr vielleicht.
Ja, also ich habe die Zahlen in Literatur gefunden. Zahlen sind immer so eine Sache irgendwie. Die können natürlich auch variieren, aber es ist damit zu rechnen, dass circa 3/4 der Homosexuellen, die sterben im Konzentrationslager, innerhalb von einem Jahr im KZ versterben. Also die überleben diese Haft meist nicht sehr, sehr lange. Und was ich eben auch noch sagen möchte und betonen, wenn wir jetzt über homosexuelle Häftlinge sprechen und über die Haftbedingungen, dann, dass wir die Gewalt und die Erfahrungen anderer Opfer nicht kleinreden wollen oder so.
Ja.
Das ist auch ganz, ganz wichtig. Jeder, der im Konzentrationslager ist, ist diesem Druck durch die SS ausgesetzt, ist dieser Gewalt, dieser willkürlichen Gewalt ausgesetzt, der harten Arbeit, den schlechten Lebensbedingungen. Ja, wir reden da nicht nur über schlechte Versorgung mit Nahrung, sondern auch schlechte Hygienesituation, gerade wenn wir an Frauen zum Beispiel denken. Man hat keine Wechselkleidung, man hat nicht so wie wir irgendwie Winterschuhe und solche Dinge, das hat man alles nicht. Also es ist allgemein schon eine sehr, sehr prekäre Situation dort. Und sehr, sehr schwierig dort zu überleben. Die besten Überlebenschancen hat man, wenn man eine Gruppe findet, mit der man sich zusammentut. Also Solidarität im Lager, Unterstützung ist extrem wichtig fürs Überleben, weil man zum Beispiel sich zusammen Essen beschaffen kann und solche Dinge. Und diese Solidarität gibt es zum Beispiel viel bei so politischen Häftlingen, zum Beispiel kommunistische KZ-Häftlinge, die einen sehr starken Zusammenhalt haben. Und homosexuelle Häftlinge haben das in der Regel nicht. Mhm. Die kommen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und sind im Lager auf sich allein gestellt, stehen ganz unten in der Hierarchie. Und da geht es darum, wie überlebe ich den nächsten Tag.
Mhm.
Ja, und wie gesagt, sie sind der Gewalt der SS ausgesetzt. Die Häftlinge eben zu dieser harten Arbeit zwingt, gerade homosexuelle Häftlinge, die als verweichlicht und schwach gelten. Und ja, auf der anderen Seite sind natürlich noch die anderen Häftlinge, die vielleicht auch einfach Vorurteile haben gegenüber Homosexuellen. Ja, und das ist natürlich eine schwierige Situation, weil dadurch ist man komplett auf sich allein gestellt. So, ja.
Du hast ja vorhin auch die Sterilisation, Kastration von den homosexuellen Inhaftierten gesprochen.
Mhm.
Denen wurde ja damit versprochen, dass sie vielleicht einen Ausweg hätten, dass sie es eventuell aus dem KZ rausschaffen könnten, wenn sie das und das machen. Es wurde ihnen quasi freigestellt, ob sie es machen wollen oder nicht. Aber man kann ja eigentlich nicht von einer Freiwilligkeit sprechen, weil sie sind im Endeffekt nicht rausgekommen, stimmt's? Oder gab es, also weißt du darüber was, ob es da welche rausgeschafft haben nach dieser Prozedur?
Also ich kann es jetzt nicht für jeden einzelnen Fall sagen, aber es ist so, dem Häftling wird die Sterilisation oder Kastration unterbreitet mit der Hoffnung auf Freilassung. Man muss ein Dokument unterschreiben, in dem steht, dass der Häftling sich freiwillig dazu bereit erklärt. Was du eben gerade schon meintest, es wird suggeriert, dass da eine Freiwilligkeit dabei ist. Aber unter den Bedingungen im Lager kann man nicht von einer Freiwilligkeit sprechen, wenn man sowas unterzeichnet.
Hm.
Viele unterzeichnen es wahrscheinlich wirklich in Hoffnung auf Freiheit, auf Entlassung, weil wenn sie kastriert oder sterilisiert sind, sind sie keine Gefahr mehr für diese Volksgemeinschaft und sie sind auch nicht mehr wirklich eine Gefahr zur Verführung von anderen. Mhm. So. Dann wird das Ganze unterzeichnet, der Eingriff wird durchgeführt und danach wird die Person, wenn sie freigelassen wird, meist zum Beispiel der Wehrmacht überstellt. Ja, es gilt die Wehrpflicht für junge Männer. Und die werden dann an die Front geschickt und da halt für Hitler, für die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg natürlich auch verheizt, getötet, kommen in Kriegsgefangenschaft und waren vorher eben im Konzentrationslager und davor im Gefängnis. Also das müssen wir, glaube ich, auch mit bedenken. Also man kann nicht wirklich von Freiheit sprechen. die man sich aber erhofft. Und in diesem Dokument, was unterzeichnet wird, steht auch, dass die Personen nicht über ihre Erfahrungen in Haft sprechen dürfen mit anderen. Das ist verboten. Also auch das unterzeichnet man. Ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Komponente. Dass es dann ein Dokument gibt, das man selber unterzeichnet hat, in dem das drinsteht, dass man nicht darüber sprechen wird. Ja, total verrückt, so wenn man da heute drüber nachdenkt. Aber unter diesen Bedingungen im Lager ist es eben vielfach so, dass viele sich ja dazu entscheiden. Ist keine freiwillige Entscheidung, aber
ja.
Ja.
Jetzt hatten wir schon die Misshandlungen von den SS-Personen. Aber es gab ja auch noch Misshandlungen, auch nicht nur körperliche oder gewalttätige Misshandlungen, sondern sexuelle Misshandlungen. Ich denke, sowohl von den SS-Leuten teilweise wahrscheinlich. Aber du hast vorhin erzählt, eben auch von diesen besseren Häftlingen, die dann gewisse Vorarbeiterfunktionen hatten, die da auch ja so ihre Spielchen getrieben haben. Vielleicht wollen wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
Gern. Also es ist so, ich habe von dieser Hierarchie erzählt, dass es diese Hierarchie gibt und ganz oben stehen oft deutschsprachige Häftlinge einer bestimmten Häftlingsgruppe, je nach Lager. Und die kriegen bestimmte höhere Positionen bei der Organisation des Lagers. Die SS, die bewacht das Lager von außen, die will sehr wenig ins Lager überhaupt selber rein, ja, auch weil natürlich die Hygienesituation schlecht ist, es herrschen viele Krankheiten im Lager. Man bewacht das Lager lieber von außen und überlässt die Organisation im Lager den Häftlingen, den sogenannten Funktionshäftlingen oder auch Kapus genannt, die dann eben ja, zum Beispiel die Arbeit der anderen Häftlinge beaufsichtigen. Es gibt, das habe ich eben vorhin erzählt, es gibt einen Bericht eines Überlebenden, Josef Kohut, der unter anderem im KZ Flossenbürg inhaftiert ist, und der erzählt, dass er von Kapus ausgewählt wurde als Assistent sozusagen, der dann auch von diesen Kapus sexuell missbraucht wird. Und das ist natürlich eine sehr traurige Komponente dieses ja, KZ-Alltags, würde ich sagen. Auf der einen Seite eben der sexuelle Missbrauch, zu dem er sich ja in dem Moment bereit erklärt, weil er auch vielleicht keine andere Wahl sieht. Ja, er sieht, wie seine anderen mitgefangenen homosexuellen Häftlinge zu Tode geschunden werden, und durch die gute Beziehung zu einem Funktionshäftling, der auch vielleicht ein bisschen mehr Macht hat im Lager, hat er die Möglichkeit, in ein anderes Arbeitskommando geschickt zu werden, das vielleicht nicht so körperlich anstrengend ist. Das heißt, er hat bessere Überlebenschancen. Er kriegt vielleicht auch ab und zu mal bessere Verpflegung. Und er ist natürlich geschützt durch diesen Capo, der sich seiner annimmt, in Anführungszeichen. Ja, und ich glaube, das ist so ein Beispiel, das eben zeigt, wie es homosexuellen Häftlingen im Lager ergeht. Wir haben eine allgemein ja sehr hohe Sterblichkeitsrate in Konzentrationslagern. Die Sterblichkeitsrate bei homosexuellen Häftlingen ist aber proportional noch etwas höher als die allgemeine Sterblichkeitsrate. Aufgrund dieser Faktoren, die wir auch gerade schon benannt haben. Ja.
Jetzt hatten wir vorhin ja von den Winkeln gesprochen, du hast ja auch ganz schön erklärt, welche Farbe so für was stand. Und wir hatten sowohl Transpersonen als auch homosexuelle Personen. Aber lesbische Frauen konnten ja nicht aufgrund dieses Paragraph 175 bestraft werden oder verhaftet werden, wurden aber dennoch schon auch wahrscheinlich zu einer recht großen Zahl inhaftiert. Und da meintest du vorhin, ja, unter diesem Titel in Anführungszeichen asozial. Mhm.
Ja, also es ist so bei lesbischen Frauen, die stellen natürlich auch die Auffassung der Nationalsozialisten in Bezug auf Weiblichkeit in Frage. Die Nationalsozialisten haben Angst vor einer, Weiblichkeit, die durch männliches Verhalten durch lesbische Frauen eben gefährdet ist, mhm. weil lesbische Frauen vielleicht nicht diese typische Vorstellung von einer Mutter und Ehepartnerin darstellen. Ja, es sind oft Frauen, die in größeren Städten, vielleicht in Berlin, in queeren Communities unterwegs sind, die sich vielleicht auch nicht geschlechterkonform kleiden, die einfach auffallen in der Gesellschaft.
Weil sie eine Hose tragen.
Ja, oder kürzere Haare haben, oder einfach sich nicht mit vielen Männern treffen. Mhm. Und die Leute aus der Bevölkerung, die sind sehr, sehr aufmerksam. Und denunzieren viele Frauen mit der Begründung, dass sie sich komisch verhalten würden, weil sie eventuell lesbisch sind oder weil sie vielleicht auch Spionage betreiben. Also es gibt da ganz abstruse Vorwürfe. Lesbische Frauen werden dann, wenn sie verurteilt und im Konzentrationslager inhaftiert werden, oft eben als asozial gebrandmarkt. Es konnte schon asozial sein, dass man vielleicht mit einer Frau Händchen hält. Mhm. So. Ja, das ist, weiß ich nicht, wie würde man da sagen, heute vielleicht Erregung öffentlichen Ärgernisses oder sowas. Mhm. Also die finden Gründe für die Verfolgung. Es gibt auch im Nationalsozialismus, es gibt eine Diskussion über den Paragraphen 175 und ob der auch auf Frauen, auf lesbische Frauen ausgeweitet werden soll. Und man entscheidet sich dagegen, unter anderem, weil man davon ausgeht, dass lesbische Frauen
noch zeugungsfähig sind, oder?
Genau, zum Beispiel. Sie sind noch zeugungsfähig, selbst wenn sie lesbische Handlungen mit einer anderen Frau eingehen. Und man geht auch davon aus, dass Frauen in ihrer Sexualität vom Mann abhängig sind. Also man unterstellt ihnen, dass sie keine eigenständige Sexualität haben. Das heißt, wenn ein Mann an einer lesbischen Frau Interesse hat, dass sie dann eben ja auch mit diesem Mann schlafen würde, mhm. und Kinder zeugen würde, so um diese arische Rasse zu erhalten. Also die werden deswegen nicht unter Paragraph 175 gefasst, aber es gibt trotzdem lesbische Frauen, die verfolgt werden, und da finde ich es ganz spannend, mal so ein bisschen über diese Kategorien zu sprechen. Viele lesbische Frauen werden verurteilt, weil sie durch mehrere Merkmale ihrer Identität, sage ich jetzt mal, nicht zum nationalsozialistischen Idealbild passen. Die sind vielleicht jüdisch und lesbisch und vielleicht auch noch in der kommunistischen Partei aktiv. So, also wir haben da eine Mehrfachdiskriminierung eigentlich, die da vorliegt. Und das führt dazu, dass eben auch lesbische Frauen ins Visier der Nationalsozialisten geraten, weil sie halt unangepasst sind in ihren Augen, und dann eben auch im KZ inhaftiert werden. Ja.
Weißt du irgendwas über die Strafen, die homosexuelle oder lesbische Frauen oder queere Personen ausgesetzt waren in den KZs? Also da gab es ja dann teilweise so Sachen wie, die werden in einen kleinen Raum gesperrt, dass sie sich nicht mal hinlegen können, sitzen können, sondern sie stehen die ganze Zeit nur. Mhm. Weißt du darüber irgendwas?
Also lesbische Handlungen sind zum Beispiel im KZ Ravensbrück verboten unter den Häftlingen. Wer dabei erwischt wird, wird mit Einzelhaft bestraft, was du eben auch schon als Beispiel genannt hast. Die werden dann von den anderen separiert für eine Zeit lang und sind dann ja dieser Einzelhaft, Isolation ausgesetzt, teilweise natürlich dann nur im Stehen, nur mit Licht oder vielleicht gar kein Tageslicht in einem Raum, der komplett dunkel ist, dann über mehrere Tage. Mhm. Das ist so das, was ich da vielleicht auch zu sagen könnte tatsächlich. Mhm. Viel mehr weiß ich tatsächlich selber jetzt gar nicht explizit darüber, weil eben viele queere Personen vielleicht nicht unbedingt per se erstmal aufgrund ihrer queeren Sexualität oder Identität verfolgt werden, sondern vielleicht eben, weil sie jüdisch sind. Also es gibt jüdische Homosexuelle, genauso wie es kommunistische Homosexuelle gibt, also wenn wir in diesen Häftlingskategorien denken, die aber jetzt bei der SS nicht als homosexuell aufgeführt werden, sondern die werden als jüdischer Häftling aufgeführt. Mhm. So, ja.
Okay, ja.
Weißt du, oder kannst du was dazu sagen? Es wurden ja, also ich meine, das lernt man ja auch im noch so geringsten Geschichtsunterricht an jeder Schule, dass die Ärzte der SS da durchaus etliche Versuche an sämtlichen Gruppen der Inhaftierten durchgeführt haben, was da auf Homosexuelle gewartet hat. Wurden da überhaupt Versuche durchgeführt und wenn ja, was oder warum?
Also ich glaube, die Info habe ich vor kurzem auch wieder in diesem Überlebensbericht von Josef Kohut gelesen, dass man für solche Experimente, ich weiß jetzt nicht genau in welcher Art, sondern dass man für Experimente generell in dem einen Lager, in dem er war, homosexuelle Häftlinge ausgewählt hat. Ja, ich meine, die Nationalsozialisten, die ja, betreiben sehr, sehr viele Versuche an Menschen. Da geht es viel auch eben um Sterilisation, um Kastration und solche Dinge. Also ich kann mir schon vorstellen, aber das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, dass solche Experimente natürlich dann hauptsächlich an Homosexuellen durchgeführt werden. Und die Ärzte, die teilweise in diesen Lagern tätig sind, die probieren natürlich auch Operationstechniken aus an denen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass bei diesen Sterilisationen und Kastrationseingriffen natürlich auch aufgrund der schlechten hygienischen Situation oder vielleicht auch aufgrund von Operationsfehlern, weil man auch Dinge ausprobiert, auch natürlich Häftlinge verstorben sind. So wie bei auch vielen anderen Experimenten, die betrieben werden. Ja.
Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob die Zahl korrekt ist, aber insgesamt wurden 10.000 bis 15.000 homosexuelle Männer von den Nationalsozialisten in KZs eingesperrt.
Also es gibt, soweit ich weiß, etwa 100.000 gerichtliche Verfahren in Bezug auf Paragraph 175 im Nationalsozialismus. 50.000 davon werden verurteilt. Und von diesen 50.000 werden eben in etwa 10.000 bis 15.000 in Konzentrationslagern inhaftiert. Das ist, also die Gruppe der Homosexuellen ist eine sehr, im Vergleich zu anderen Häftlingsgruppen, von der Anzahl eine sehr kleine Anzahl. Mhm. In Dachau sind es, glaube ich, über den gesamten Zeitraum, in dem das Lager besteht, 0,25%. Aber es ist trotzdem eine ganze Menge. So 50.000 werden verurteilt, 10.000 bis 15.000 werden in Konzentrationslagern inhaftiert und jeder von diesen Menschen, egal ob er jetzt als Homosexueller verurteilt wird oder eben als Berufsverbrecher oder als jüdische oder politisch anders motivierte Person verfolgt wird, jede ist natürlich eine Person zu viel. Das ist ganz klar.
Ja.
Und da finde ich, glaube ich, auch wichtig, wir beschäftigen uns ja jetzt ganz viel mit so Zahlen, Daten und Fakten. Ja. Und die sind super wichtig, um auch die komplexen Zusammenhänge zu verstehen und um die Systematik zu verstehen. Aber es ist auch wichtig, so Einzelschicksale, sage ich mal, kennenzulernen von Verfolgten, mit Biografien zu arbeiten, die Menschen auch kennenzulernen und auch zu erfahren, was haben sie vielleicht auch vor ihrer KZ-Haft getan. So, die Menschen macht mehr aus als nur diese Stigmatisierung als Opfer der Verfolgung. Hm. Ich glaube, das ist mir persönlich auch vielleicht ganz wichtig durch meine Arbeit natürlich und schafft auch einen persönlicheren Zugang zu dem Thema einfach auch.
Ja, cool. Weil das Ding ist ja, selbst als dieser ganze Schrecken erstmal vorbei war, wurden Homosexuelle immer noch weiter verfolgt nach Paragraph 175. Also selbst wenn sie es aus dem KZ geschafft haben oder nicht verurteilt wurden aufgrund von ihrer Homosexualität, haben sich ja viele nicht mehr oder haben sich viele nicht dazu bekannt gegeben. Mhm. So?
Ja, ich glaube, dass viele auch ja gar nicht weiter. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch so wenig Berichte darüber, mhm. weil letztendlich ja, wenn man als Schwule aus einem oder als Homosexuelle oder als lesbische Frau aus einem KZ Ende des Krieges rauskam, ja immer noch nicht drüber sprechen konnte, weil Paragraph 175 ja dann immer noch weiter in Kraft war.
Hm. Ja, es ist so, wie du eben sagst, der Paragraph wird weiterhin verwendet. Diese rosa Listen werden weiterhin verwendet. Die Dokumente, die die SS zum Beispiel erstellt hat, werden weiterhin verwendet. Die Leute werden vorgeladen, wenn sie überlebt haben bei der Polizei. Werden weiterhin verfolgt, werden weiterhin auch verurteilt und eingesperrt. Und ich glaube, gerade wenn für eine Person als Mensch, als Ganzes, was man mit sich bringt, eben auch die Identität, die Sexualität, wenn dafür gar kein Platz ist in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit und oftmals ja auch nicht im Privaten, in den Familien, dann ist ja dann natürlich auch kein Platz für die Erlebnisse aus der NS-Zeit, über die man vielleicht mit jemandem sprechen möchte. Ja, der Überlebensbericht von Josef Kohut, der wird unter einem Pseudonym veröffentlicht, weil man Angst vor weiterer Stigmatisierung und natürlich auch Kriminalisierung hat, ja. Diese Leute werden als verurteilte Verbrecher geführt und viele der Urteile werden erst spät aufgehoben und das erleben viele der Überlebenden gar nicht mehr.
Ja. Denkst du, dass, also jetzt nochmal zurück zu den Transpersonen vielleicht, weil das wollte ich vorhin noch fragen, aber denkst du, dass Transpersonen, wenn die verurteilt wurden, auch unter diesem Paragraph 175 dann verurteilt wurden? Haben wir das vorhin besprochen? Doch, das haben wir, glaube ich, schon angesprochen.
Ich habe es, glaube ich, ganz kurz angesprochen. Ja, also es ist so, dass Transfrauen unter Paragraph 175 verurteilt werden konnten, wenn sie sexuelle Handlungen mit Männern hatten. Wobei da schon ein Blick teilweise natürlich ausgereicht hat oder irgendwie eine Vermutung aus der Bevölkerung, weil Transfrauen nicht als Frauen gesehen wurden, sondern als biologische Männer. Also es gibt zum Beispiel Transfrauen, die erhalten die Einberufung zur Wehrmacht, mhm. weil sie als biologische Männer gelten.
Ja.
Und wenn sie sich dagegen stellen, gelten sie natürlich als Deserteure und werden auch verfolgt. Also wir haben einerseits Transfrauen unter Paragraph 175 unter diesen Bedingungen, aber genauso wie bei lesbischen Frauen werden auch andere Gründe für die Verfolgung angeführt. Also die Nationalsozialisten, die finden einen Grund. Und gerade diese Bezeichnung der asozialen Häftlingsgruppe, die umfasst eigentlich alle Leute, die man nicht in der Gesellschaft haben wollte, die aber nicht in die anderen Häftlingskategorien passen. Zum Beispiel Transpersonen, Frauen und Männer. Ja.
Aber da hat zum Beispiel ja der Hirschfeld hat ja auch Transvestitenscheine ausgestellt, um diese Personen zu schützen. Er hat sich ja dafür eingesetzt, dass queere Personen frei sind und dass sie so leben können und dürfen, wie sie wollen. Es wurden ja auch teilweise auch Menschen schon operiert. Also die hatten ja schon ihre geschlechtsangleichende OP zum Teil. Aber diese Scheine, die haben ja nicht gegolten, die wurden ja nicht anerkannt. Also das ist ja, finde ich, auch nochmal total tragisch, weil die so viel Hoffnung hatten, ihre Identität endlich so frei, also frei zu sein einfach und das aberkannt zu bekommen und dann trotzdem zum Beispiel als homosexuell abgestempelt zu werden, das finde ich auch nochmal super erniedrigend. Also
ja.
Wenn man sich das mal vorstellt, dass die eigene Identität aberkannt wird von fremden Personen, also das ist schon Wahnsinn, finde ich.
Ja, das ist halt das Gegenteil von Selbstbestimmung. Da bestimmt jemand Fremdes darüber, wer du bist in seinen Augen, ja, und wie du natürlich auch geführt wirst in Dokumenten, in Akten und solche Dinge und wie du verfolgt wirst und also kann man sich nicht reinversetzen in das, was diese Personen durchgemacht haben, aber es muss auf jeden Fall sehr, sehr schwierig und natürlich auch eine katastrophale Erfahrung gewesen zu sein, als man bemerkt hat, dass diese Transvestitenscheine zum Beispiel gar keinen Wert haben.
Ja. Du hast vorhin einen ziemlich schönen Satz gesagt, als wir auf der Straße gelaufen sind. Ich finde den eigentlich, also wir haben noch ein paar Dinge, die wir sagen möchten, aber ich finde das zum Abschluss vielleicht von diesem schrecklichen Thema oder von dieser schrecklichen Zeit eigentlich ganz schön. Möchtest du das Ganze nochmal wiederholen?
also ich hab vorhin gesagt, dass wir uns, wenn wir über Opfer sprechen, über Opfer der Verfolgung, stellen wir uns immer so passive Opfer vor, ja, die das sozusagen mit sich machen lassen. Ich glaube aber, dass gerade die queere Bewegung zeigt, dass Opfer auch Widerstand leisten, dass die stark sind. Ja? Die Homosexuellen, so wie sie im Nationalsozialismus gesehen werden, die werden als Schwächlinge gesehen. Und das waren keine Leute, die schwach waren, sondern die waren sich ihrer Identität bewusst und haben sich stark dafür gemacht, so leben zu können und sind dafür ins Gefängnis gegangen, für die Liebe oder für das, was sie sind. Und das finde ich, auch wenn das natürlich zu diesem Tod und dem Leid und der Gewalt geführt hat, auch was sehr viel Stärke, Kraft und Mut hat und vielleicht auch uns so Mut geben kann, irgendwie. Ja.
Definitiv.
Ja.
Ich habe schon wieder Gänsehaut. Ja.
Ich auch.
Aber es ist so, definitiv. Und ich meine, da sprechen wir auch in der nächsten Folge drüber, aber es zeigt ja über die Jahre hinweg, was ein Kampf für eine Community oder für sein eigenes Leben, für eine eigene Persönlichkeit über die Jahre hinweg irgendwann bewegen kann. Jetzt meintest du vorhin, dass in deiner Arbeit dir vor allem Biografien von einzelnen Personen sehr wichtig sind. Und ich wollte da vorhin nicht zwischen reingrätschen, weil wir uns die für den Schluss aufheben wollten, weil es eigentlich eine schöne Geschichte ist. Mhm. Jeder, der unseren letzten Tipp sich zu Herzen genommen hat und den Film Eldorado angeschaut hat, wird jetzt wissen, von wem wir sprechen, nämlich von Walter Allen, der ja mit seinem Lumpi während der NS-Zeit da so eine, wie auch immer, Beziehung war es ja eigentlich letztendlich keine, weil sie ja nie zu sich stehen konnten, aber sie waren beide homosexuell und Walter ist ja da nie irgendwie wirklich verfolgt worden, aber eben der Lumpi, weil er auch jüdisch war. Das zeigt ja auch irgendwie wieder, dass man gerade bei Leuten, die eben nicht überlebt haben, dann gar nicht mehr wirklich weiß, was mit denen passiert ist. Aber von Walter weiß man es eben, weil er tatsächlich bis vor kurzem noch gelebt hat und auch somit die NS-Zeit überlebt hat. Vielleicht wollen wir auf die Überlebenden noch mal ein bisschen eingehen.
Also es ist so, dass natürlich, wie bei Walter Allen, dass die Überlebenden die Erinnerungen und Erfahrungen natürlich der anderen, die nicht überlebt haben, weitertragen, weitererzählen, wenn sie die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ein anderes Beispiel, was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist Richard Grune. der als Künstler tätig ist. Er wird als Homosexueller im KZ inhaftiert, überlebt diese Zeit, weil er eben für die SS Zeichnungen anfertigt, also er ist als Zeichner im Lager tätig und er fertigt aber auch heimlich Zeichnungen vom Lagerleben an und verarbeitet auch seine Erfahrungen nach 45 in der Kunst, tourt mit seiner Kunst durch die Bundesrepublik damals, Ende der 40er Jahre. Und die Ausstellung wird aber von Unbekannten zerstört. Mhm. Und er selbst wird 1948 erneut aufgrund seiner Homosexualität inhaftiert. Wahnsinn. Und da sehen wir, dass einfach durch diesen Paragraph, also die Befreiung aus dem Lager bedeutet für die homosexuellen Häftlinge nicht die Befreiung von der Diskriminierung und von der staatlichen Verfolgung. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht. Und heute, wo man interessiert an ihren Erinnerungen, an ihren Geschichten ist, sind halt viele von ihnen einfach schon verstorben. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch einen Überlebenden gibt, der noch am Leben ist, der über seine Erfahrungen sprechen kann.
Ja, die Zeitzeugen werden immer weniger. Ne?
Ja, ja, definitiv. Und ist es halt einfach schon auch zu spät, um mit ihnen darüber zu sprechen. Wir können nur mit dem, sage ich mal, arbeiten, was wir haben. Und das sind nicht sehr viele Berichte, aber die wir einfach haben, die sind super wichtig für diese Erinnerung an die NS-Zeit.
Definitiv. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz schöner Abschluss, dass man einfach diese Zeit nicht unvergessen machen kann und darf, und egal wer irgendwas anderes fordert, dem auch durchaus einen Widerstand bieten muss, und dass einfach trotzdem, egal was passiert, immer über diese Zeit auch gesprochen wird, weil das einfach so schlimm ist, dass das in den Köpfen bleiben muss, dass sowas nicht wieder passiert. Und ja, wir haben da einen ganz schönen Tipp. Also schön ist in dem Bezug ja auch ja wieder sehr fraglich, aber einen guten Tipp der Folge vorbereitet, weil wir finden, dass das ja auch wieder eine schöne Mischung ist aus einer modernen Perspektive, die eine queere Person mit einbezieht, weil es heute halt einfach möglich ist, dass eine queere Person sowas darbietet und ja eben diese doch sehr prekäre Lage da mit einfließen lässt.
Das ist einmal die Doku Verbotene Liebe, queere Opfer der NS-Diktatur, und das Ganze kann man auf
eine
ZDF-Mediathek
anschauen. Die queere Person ist Yannick Schülmann, haben wir ja auch in unserem Jahresrückblick schon kurz drüber gesprochen, und ich finde, das ist eine sehr coole Doku, weil es halt einfach ja auch verschiedene Erzählungen und auch eben Biografien mit einbezieht, und ja, man kann das echt schön anschauen, finde ich.
Aber nicht nur Yannick Schülmann, sondern eben, also es wird ja von drei Personen berichtet.
Ja.
Auch von einer Transfrau, und eine Transfrau aus der heutigen Zeit berichtet eben auch über diese, und das finde ich nämlich auch schön, dass sie sich dann eben auch Personen, die sich so identifizieren, geholt haben und die dann
sich auch Personen reinversetzen können.
Genau, und denen die Stimme geben.
Genau.
Ja, und ihre Geschichte erzählen. Ja, finde ich voll schön. Wow!
Wow. Ja, vielen Dank, Marie, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns da heute zu sprechen.
Und sehr gern, sehr
deine
gern.
Deine Expertise mit einzubringen.
Ja. Vielen Dank auch für die Einladung, dass ich heute mit euch darüber sprechen konnte. Hat mich wirklich sehr gefreut.
Ja, war wirklich schön. Hat uns auch gefreut.
Ja.
Ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat die heutige Folge auch gut gefallen und habt das Ganze auch mal von einer anderen Perspektive sehen können. Ja, was gibt's noch zu sagen?
Macht's gut. Machst du gut,
Marie? Ihr auch.
Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.